Guten Abend, herzlich willkommen zu der Bibelstunde. Ich möchte beten und dann starten wir. Danke fürs Aufstehen. So wollen wir uns vor dir hinstellen, weil du herrlich bist, weil du würdig bist, weil wir dich brauchen und auf dich angewiesen sind. Und das Gute ist, Herr, du gibst uns reichlich von deinem Wort, du gibst uns reichlich von deiner Speise. Ich danke dir dafür, für jede einzelne Seele, die wirklich bedürftig und sehnsüchtig heute hergekommen ist, um von dir zu hören, von deinem Wort zu lernen, Speise zu sich zu nehmen, Herr, gestärkt zu werden. Beschenk ihn dafür und lass mich da nicht im Wege stehen, Herr, dass es passiert. Herr, ich bitte dich, so segne diesen Abend, segne diese Stunde. Amen. Wir schlagen das Buch Haggai auf. Wir haben uns mit dem Satz in Kapitel 1, Vers 2 beschäftigt, so spricht der Herr der Herrscharen, und haben uns gefragt, warum Haggai ausgerechnet diese Formulierung gebraucht, der Herr der Herrscharen. Und wir haben gesehen, er spricht über Jahwe, über den Gott, der sich offenbart, das ist der Gott, der Schöpfergott, Jahwe, der Volk, der Gott Israels, der sich Mose offenbart, sagt, so bin ich. Und Gott stellt sich dann vor in der Bibel, das heißt Gott, der sich bekannt gibt, ist Jahwe. Und dieser Jahwe ist der, der über alle Herrscharen regiert. Und warum das so wichtig ist, dass wir diese Perspektive haben, oder warum ist es so wichtig, dass Haggai es aufgreift und das so dem Volk vor Augen malt, ist, weil ihre Situation diese Perspektive braucht. Das Volk ist zurückgekehrt unter schwierigen Bedingungen. Der Auftrag ist, den Tempel wieder aufbauen. Es gibt Feinde, es gibt Schwierigkeiten, es gibt diejenigen, die sich dagegen stellen. Und selbst der neue König Persiens, er hat es verboten, sie dürfen nicht mehr weiterbauen, aber der Auftrag steht. Und so ist der Bau zum Stocken gekommen. Die Hindernisse haben dazu beigetragen, Einstellung und Haltung dazu beigetragen, dass der Auftrag nicht weiter ausgeführt wird, weil die Umstände ebenso sind. Und weil der König es verboten hat, und es schwierig ist und Feinde gibt, also ist diese Situation. Und Haggai erinnert sie oder das Volk daran und somit uns, wer hat euch denn den Auftrag gegeben? Wer regiert? Wer ist über all den Königen? Wer regiert über alle Herrschaften, Herrscharen? Wer ist das? Ich bin Jahwe. So, auf wen sollt ihr hören? Wer hat euch den Auftrag gegeben? Wem müsst ihr gehorchen? Gott oder den Menschen? Gott. So, diese Perspektive ist, wir haben das in Esra gesehen, Gott schickt einen Propheten, die Propheten Haggai und Zacharia, die sollen jetzt bei diesem Bau, die sollen sie wieder aufrichten, die sollen den Auftrag immer vor Augen malen und sollen sie ermutigen, stärken, ausrichten, ausrüsten und sagen, baut weiter. Und Haggai macht das, und beziehungsweise Gott macht das durch Haggai in dieser Begebenheit oder in diesen Dingen, die uns hier beschrieben werden. Okay, ich möchte jetzt den Text lesen. Jetzt starten wir so, jetzt gehen wir in die einzelnen Verse hinein und gucken uns die einzelnen Verse. Kapitel 1, ich lese ab Vers 1 bis Vers 11 erstmal, okay? Dann, damit wir das Wort im Ohr haben. Im zweiten Jahr des König Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jazadak, dem Hohepriester. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das bei Öde daliegt, während ihr lauft jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. So, das ist die, mal bis dahin die der erste Abschnitt, den wir jetzt miteinander betrachten. Zuerst, das Wort des Herrn geschieht, Gott spricht. So spricht der Herr, Vers 2. So spricht der Herr. Vers 2 gehört eigentlich noch zu Vers 1. Es heißt, und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai zu Zerubabel und zu Joshua. Die Namen haben wir uns angeschaut. Und Vers 2 sagt, was hat Gott gesagt, was geschah? Und dann heißt es, so spricht der Herr der Herrscherin. Das ist das Wort, das durch den Propheten Haggai zu Zerubabel und zu Joshua geschieht. Und was sagt Gott? Das Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das können wir so sagen, als Überschrift darüber setzen. Denn sofort in Vers 3 wird das wieder wiederholt. Und das Wort des Herrn geschah zum Propheten. Die gleiche Formulierung taucht nochmal auf. Dann beginnt die Unterweisung. Aber hier spricht Gott, und da setzt sozusagen die Überschrift über den ganzen Abschnitt. Nämlich, das Volk sagt etwas. Gott spricht und das Volk spricht. Gott sagt das eine, das Volk sagt etwas anderes. Was sagt das Volk? Das Volk sagt, die Zeit ist noch nicht da. Die Zeit ist noch nicht da, das Haus des Herrn zu bauen. Das ist das, was das Volk sagt. So, jetzt wird in dem ganzen Abschnitt bis Vers 11 wird uns gesagt, warum sie meinen, dass es die Zeit nicht da ist oder was für eine Haltung, welche Auswirkungen es hat und was Gott über diese Situation denkt, sagt und dementsprechend auch handelt. Und dann ab Vers 12 kommt die Reaktion des Volkes auf diese prophetische Worte, auf dieses Ermahnen, eigentlich auf diese Anklage, die Gott jetzt seinem Volk stellt. Dann kommt die Reaktion. Aber die gucken wir und lesen wir danach, nachdem wir diese Anklage gehört haben. Die erste Anklage ist, die Gott hier stellt durch den Propheten, ihr sagt etwas, was nicht mein Wille ist. Ihr sagt etwas anderes, was ich eigentlich euch aufgetragen habe. Ihr sagt, die Zeit ist noch nicht da. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir sind schon einige Mittwoche her, wir haben über Gottes Zeitpunkte nachgedacht. Dass alles von Gott eine Zeit hat. Und diese Dinge geschehen zu diesen Zeitpunkten. Und hier, Gott hat der Zeitpunkt ist geschehen, das Volk ist zurückgekehrt, der persische König hat diesen Erlass gegeben, Dinge sind passiert, klare Zeichen, der Zeitpunkt ist nun da. Und jetzt kommt das Volk an und sagt, nee, die Zeitpunkte sind noch nicht da. Und das ist die Anklage. Gott sagt, wieso sagt ihr, der Zeitpunkt ist noch nicht da? Das Wort Zeit steht hier im Mittelpunkt. In Vers 2 heißt es, die Zeit ist noch nicht da. In Vers 4 ist es für euch selber an der Zeit, und dieses hebräische Wort Zeit, dieses Wort bezeichnet einen angemessenen Zeitpunkt. Das ist von der Formulierung. Es geht hier um eine geeignete Zeit. Es ist keine Beschreibung von Zeit wie 24-Stunden-Tag. Das finden wir auch im Hebräischen. Bei der Schöpfung und es wurde Morgen und Abend und es wurde der erste Tag, wo es um die Zeitdefinierung, da geht es um die 24 Stunden. Hier geht es um einen Zeitabschnitt und dieser Begriff Zeit hier beschreibt eine angemessene Zeit. Das Volk sagt, es ist jetzt gerade keine gute Zeit. Es ist kein guter Zeitpunkt. Das ist das, was das Volk sagt. Wir können nämlich so verstehen, die Zeit ist noch nicht da. Also wir müssen noch warten, bis der richtige Zeitpunkt kommt. In dem Sinne, es gibt einen festgelegten Tag, einen festgelegten Zeitraum und wir müssen einfach jetzt noch abwarten, 2, 3 Wochen, 4 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre und dann ist der Zeitpunkt da. Also Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt, der ist noch nicht gekommen. Das ist nicht das, was hier der Schreiber oder was die Anklage Gottes ist, sondern wir haben noch keine Zeit dafür, in diesem Sinne. So. Der Zeitpunkt, an dem ich kann, oder die Umstände, das ist keine gute Zeit gerade. Das Volk hat andere Dinge im Kopf, durch andere Umstände. Denken Sie, der Zeitpunkt ist nicht da. Es ist ein Zeitpunkt für andere Dinge, sich um andere Dinge zu kümmern. Natürlich, die Umstände, der Druck von außen, hat sie sehr verführt zu sagen, hey, cool, da kam Druck, Anfeindung, Verbot, alles klar, dann ist es noch nicht so weit. Glaub mir, wie schnell man da hineinfällt und ich selber. Wenn es schwierig wird, ja gut, dann ist halt noch nicht, ist der Zeitpunkt nicht da. Dann hat Gott diese Zeit noch nicht gegeben. Dann müssen wir auf eine Zeit warten, wo es einfach flutscht, wo es einfach gut wird, wo es einfach ist. Die Umstände, die Schwierigkeiten, die Lebenssituation hat sie dazu verführt, dass sie in eine Haltung hineingekommen sind. Das ist noch kein Gotteszeitpunkt, das ist kein guter Zeitpunkt, dass wir uns jetzt hier auf die Arbeit, zu der Arbeit, ja, uns widmen. Wir haben noch keine Zeit dafür. Es gibt noch viele Dinge, die wir erledigen müssen. Es gibt noch viele Dinge, die bei uns brach liegen. Wir brauchen selber erstmal ein Häuschen. Wir brauchen selber eine Unterkunft. Wir haben selber eine Familie. Ich muss sie ernähren. Ich muss auch ein Bett haben. Wir müssen. Und wenn wir es machen, wenn ich das gemacht habe, wenn alles erledigt ist, wenn alles in trockenen Tüchern ist, dann habe ich wieder Zeit für Gott. Dann ist die Zeit da. Schaut mal, was Gott in Vers 3 heißt es. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Und jetzt stellt Gott eine Frage. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Also Gott sagt, habt ihr keine Zeit für mich? Wie ist das? Ihr habt keine Zeit? So, das ist eigentlich die Frage. Wie? Die sagen, wir haben noch keine Zeit. Und Gott sagt, wie kann es sein? Habt ihr wirklich keine Zeit für mich? Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass ihr keine Zeit für mich habt? Für euch habt ihr Zeit, für euch tut ihr Dinge, aber für mich habt ihr keine Zeit? Das ist die Frage, die sozusagen im Hintergrund schwingt. Die Bibel kennt das an vielen, vielen Stellen. Diese Frage oder dieses Thema, das behandelt werden soll, die Zeit für Gott. Wie viel Zeit räume ich für Gott ein oder andersrum? Und das ist jetzt das Thema der Prioritätenstellung. An welcher Stelle kommt Gott? Ja? Und wir wissen eigentlich nur mal, klar, muss an erster Stelle kommen, richtig? Nur die Praxis zeigt etwas anderes. Denn wir meinen, ich habe aber noch das zu erledigen, das muss ich noch machen, das muss ich noch fertig machen. Und wenn ich das gemacht habe, dann hoffentlich habe ich noch Zeit für Gott. Das ist gar nicht mal so böse. Sondern man ist beschäftigt in allen Dingen. Wenn ich das alles gemacht habe, dann muss ich aber auch noch Zeit für Gott finden. Und hoffentlich habe ich dann noch etwas Zeit. Weil all diese Dinge, die müssen ja gemacht werden, oder? Man braucht doch ein Haus, oder? Man braucht doch Nahrung, man braucht doch einen Lohn, man muss doch die Familie durchbringen, man braucht doch Essen, man braucht doch Trinken, man braucht doch all diese Dinge, oder? Man braucht doch Kleider. Also das sind doch Dinge, die man machen muss. Und wenn man sie gemacht hat, dann eben Zeit. Bevor wir durch die einzelnen Verse durchgehen und die uns anschauen und ich habe gute Hoffnung, dass wir jetzt mit einem schnelleren Tempo durch Haggai durchkommen. Ich meine, dass der Gedanke und vor allem in diesem ersten Abschnitt, in diesem ersten Bogen, der wir haben, die Frage nach der Prioritätsstellung, es um Folgendes geht. Dass Gott etwas seinem Volk sagt. Er sagt, ihr denkt erst Leben und dann Gott. Erst muss ich Dinge erledigen und dann habe ich Zeit für dich. Erst muss ich sozusagen bestimmte Bedürfnisse stillen und dann kann ich mich dir widmen. Und dass Gott sagt, weißt du was, dass du ohne mich deine Bedürfnisse nicht stillen kannst. Der Gedanke ist, erst muss ich da erledigen und dann habe ich Zeit für Gott. Im klassischen Sinne, ich mache meine Ausbildung fertig, ich mache ich mein Zivi, dann suche mir meine Frau und Gott, und dann bin ich startbereit. Dann kann ich für dich gehen und dann gehe ich auf die Bibelschule und dann setze ich mich ein, da gehe ich in Mission. Aber ich muss vorher ein paar Dinge klären, weil ich kann ja jetzt noch nicht, weil wie sollen wir dann leben? Von was sollen wir leben? Wir müssen ja einen Unterhalt haben, also muss ich studiert haben. Oder ich muss wenigstens eine Ausbildung gemacht haben, vielleicht noch etwas angespart haben. Etwas muss auf dem Konto haben, weil ich habe ja Verantwortung. Ich muss das ja tun. Gott will doch, dass ich für meine Familie sorge. Versteht ihr, was ich meine? So, ich muss bestimmte Dinge vorher machen, vorher erledigen und dann kann ich auch erst gehen, weil, woher, von was soll ich leben? Von Luft und Liebe oder was? Gott sagt, erst komme ich. Die Versorgung, die Sicherheit, all diese Dinge, die kommen von mir. Du kannst nicht sagen, ich schaffe mir ein sicheres Umfeld und dann kommst du, Gott, dann kann ich dir dienen. Gott sagt, ohne mich kannst du dir kein sicheres Umfeld schaffen. Das ist der Punkt. Ich bin dein Versorger. Ich bin der dich führt. Ich bin der dich leitet. Ich bin der dir Sicherheit gibt. Nicht du erarbeitest dir und dann hast Gott, weißt du was, jetzt habe ich genug auf dem Sparkonto, jetzt habe ich endlich Zeit für dich. Oh, danke, dass du jetzt für mich Zeit, weil du hast ja eine Sicherheit in dem Sinne. Das ist, geht mal mit mir kurz ins Matthäus-Evangelium. Matthäus, Kapitel 6. Wir sind mitten in der Bergpredigt. In der Predigt, in der König, der Herr der Herrscharen, erklärt, nach was für Prinzipien in seinem Reich gelebt werden. Was für eine Herrschaft übt er aus? Und in Kapitel 6, ab Vers 19. Er spricht über viele Dinge, über viele Aspekte. Und ab Vers 19 spricht der Umgang mit Hab und Gut, Umgang mit Geld, Umgang mit Sorgen, mit all diesen Dingen. Ich lese ab Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da, wo du dein Herz hängst, da wird auch dein Schatz sein. Darauf wirst du deine ganze Kraft, deine Aufmerksamkeit und deine Energie widmen. Vers 22 überspringe ich und wir gehen Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Noch für euer Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als Speise oder der Leib mehr als Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seinen Lebenslänge eine Ele zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht. Auch spinnen sie nicht. Also so, ja. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in seiner Herrlichkeit begleitet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet wie er, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles dies benötigt. Er sagt nicht, das ist alles falsch, das ist böse, braucht ihr nicht. Er weiß, dass ihr das benötigt. Man braucht Essen, man braucht Trinken, man braucht Kleidung, das braucht man, keine Frage. Aber Gott ist der, der das gibt. Oder was sollen wir trinken oder was sollen, Vers 22. Denn nach diesen allen trachten die Nationen unter den Himmel, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Schaut mal, nicht trachtet nicht nach diesen Dingen. Das sagt Jesus nicht. Trachtet zuerst. Was ist die Priorität? Was kommt zuerst? Zuerst trachtet nach dem Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Wie trachtet man nach dem Reich Gottes? Wie können wir das Reich Gottes anders übersetzen? Das Reich Gottes ist da, wo Gott regiert. Trachtet zuerst nach der Herrschaft Gottes. Trachtet zuerst nach dem, was Gott will. Dass Gottes Wille geschieht. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Was ist der Wille Gottes? Sich unter den Willen Gottes stellen, nach Gott trachten, sich nach ihm ausrichten, zuerst nach ihm fragen. Und nach seiner Gerechtigkeit. Das jetzt, um das zu entfalten, das machen wir jetzt nicht. Denn hier geht es darum, trachtet zuerst nach dem Gottes Willen. Und was ist dieser Wille Gottes? Das ist seine Gerechtigkeit. Und da kommen wir jetzt in den ganzen Rahmen, wie bekommt man seine Gerechtigkeit? Was ist Gottes Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit aus Glauben, nicht aus Werken. Nicht ich mühe mich ab und sorge, dass ich Leben bekomme, ewiges Leben bekomme, sondern es ist aus Gnade, es geschieht aus Glauben. Es ist im Vertrauen, es ist, versteht ihr, das steckt hinter dieser Gerechtigkeit. Etwas, was Gott uns aus Gnade schenkt, nicht aus Verdienst. Trachtet nicht krampfhaft, das euch zu arbeiten, sondern Gott ist der Geber. Und dann sagt er, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, und das ist die Perspektive, die zuerst Gottes Anliegen, zuerst Gottes Willen. Und dann sagt die Bibel, und Gott sorgt sich um euch. Er weiß, was ihr braucht. Und dann bekommt ihr nichts. Nein, und dann kommt das. Wir werden gleich darüber nachdenken. Bedeutet, dass wir dann im Wohlstand leben und nie hungern und immer alles haben? Das ist nicht das, was hier gesagt wird. Und dies alles wird euch hinzugetan werden. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat sein Übel genug. So. Der Punkt ist der, was ist deine Priorität? Was ist deine Sorge? Denkst du, du kannst durch dein Bemühen, durch dein Arbeiten dein Leben erhalten, dein Leben gestalten, dein Leben genießen? Und Gott sagt, du kannst nicht dein Leben gestalten, du kannst die Dinge dir nicht erarbeiten, du kannst die Dinge nicht genießen, wenn ich sie dir nicht gebe. Eigentlich ist das, was der Prediger permanent sagt. Wo ist dann, es ist dann alles Haschen nach Wind. Und was geht's? Er sagt, da ist Gutes und Schlechtes. Und letztendlich alles Haschen nach Wind. Warum? Weil wenn ich das lebe ohne Gott, ich kann nicht ohne Gott genießen. Ich kann nicht sagen, ich genieße erstmal mein Leben und dann kommt Gott. Du kannst nicht ohne Gott genießen. Denn er ist der, der das dir gibt, dass du genießen kannst. Er ist er, der das macht. Geht mal mit mir in Kapitel 8 im Matthäus-Evangelium. Kapitel 6 lehrt Jesus das. In Kapitel 8 bekommen wir eine Illustration von einem, der Jesus nachfolgen will, der also ein Jünger seines Reiches ist und Jesus da nachfolgen will in seinem Reich. In Kapitel 8 ab Vers 18 haben wir diesen Abschnitt, den werden wir am Wochenende mit denen, die alle bei der Predigerschulung dabei sind, werden wir den nochmal wieder intensiver anschauen. Aber schaut mal, ab Vers 21 heißt Folgendes. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Einer kommt, sagt Jesus, ich will ja auch nachfolgen, aber weißt du was? Erlaube mir zuvor. Weißt du, der Zeitpunkt ist gerade nicht so gut. Lass mich zuvor was erledigen. Wenn ich das gemacht habe, dann komme ich und folge dir nach. Es ist gerade keine gute Zeit. Warum? Man könnte meinen, mein Vater ist gestorben. Und dann, wenn man das so liest und denkt, oh, und dann Jesus verbietet sogar den Vater zu begraben, das ist, man könnte meinen, sogar gegen das Gesetz. Weil im Gesetz heißt Ehre Vater und Mutter und wenn der nicht mal seinen Sohn den Vater begraben kann. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass der Vater tot ist, dann glaubt mir, wenn der Vater tot wäre, wäre der Jünger nicht bei Jesus gerade. Okay? Sondern hier geht es um etwas anderes. Er sagt Folgendes. Jesus, es ist gerade keine gute Zeit, dir nachzufolgen. Weißt du was? Wenn mein Vater gestorben ist und ich ihn begraben habe, dann kann ich kommen. Lass mich die Zeit noch abwarten, bis mein Vater tot ist und ich mein Erbe antreten kann. Und wenn ich mein Erbe angetreten habe, dann kann ich kommen, weil dann habe ich auch Sicherheit, habe finanzielle Stütze und dann kann ich dir nachfolgen. Das heißt, hier ist wiederum, ich will dir nachfolgen, aber es gibt etwas zuerst. Dann kommt das danach. Und Jesus sagt, mein Freund, nein, so geht es nicht. Du komm und folge jetzt. Nicht zuerst und dann, jetzt. Diese Haltung, über diese Haltung spricht Paulus im Philipperbrief. Philipper Kapitel 2, Vers 21. Er spricht über Timotheus und sagt, dass Timotheus ein gutes Vorbild ist gegenüber im Gegensatz zu manchen anderen, die da in der Gemeinde sind. Schaut mal Kapitel 2. Ich lese vielleicht ab Vers 19 in Philipper Kapitel 2. Ab Vers 19. Ich hoffe aber im Herrn. Ich warte noch kurz, ich höre noch ein bisschen blättern. Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 19. Paulus sagt: Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich nun um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig auf das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesus Christi ist. Paulus sagt, es gibt nur einen, eigentlich, den ich kenne, der das Anliegen hat, so wie ich, nämlich zuerst das Anliegen des Christus zu haben. Denn alle anderen sind besorgt erstmal um sich selbst und dann um das Anliegen der anderen. Und Timotheus ist einer wie ich. Dem geht es nicht um sich selbst. Zuerst kommt das Anliegen Jesu Christi. Und dann kommt irgendwann mal er. Und sagt, das ist die Haltung, nicht zuerst ich und dann, sondern zuerst Gott und dann. Kehren wir zurück zum Haggai, zu Kapitel 1. Also das Volk spricht, Gott sagt, das Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Der Zeitpunkt ist ein ungünstiger. Wir müssen zuerst noch etwas tun, nämlich unsere eigenen Häuser bauen. Bevor wir Zeit haben, für Gottes Haus zu bauen, müssen wir unser eigenes Haus bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai: Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Gott stellt eine Frage. Für mich habt ihr keine Zeit, für euch habt ihr Zeit? Während ihr schon mittlerweile in getäfelten Häusern wohnt, über mein Haus kümmert ihr euch nicht? Ihr habt keine Zeit für mich? Ja, wir müssen doch unser eigenes Haus ersorgen. Ja, aber mittlerweile habt ihr es schon getäfelt. Jetzt gibt es zwei Auslegungen, zwei Meinungen dazu, was bedeutet in getäfelten Häusern. Die eine ist, die sagt, die haben schon das Dach gedeckt. Das wäre eine Variante. Das heißt, die haben schon Dachstock und das heißt, da regnet es schon nicht mehr rein. Die Vermutung wird darum, oder man vermutet darum, weil man sagt, die waren ja arm, wir sollten sie in getäfelten Häusern sitzen, wenn sie zurückkehren. Das ist keine wirtschaftliche Boom da. So, von mehreren Stellen, Jeremia 22, 14, 1. Könige 7, 7, wird deutlich, dass die Täfelung kann eigenes bezeichnen. Es kann also sagen, man kann sagen, okay, das ist das Dach, das gedeckt worden ist, das kann es bedeuten. Aber in meisten Fällen, vielleicht schlagen wir das auf, Jeremia 22, 14 und 1. Könige 7, Vers 7. Zuerst vielleicht 1. Könige 7, Vers 7. 1. Könige 7, Vers 7. Ich hoffe, dass ich die richtigen Stellen aufgeschrieben habe. So, hier, ich lese es vor, da heißt es, und er machte die Thronvorhalle, wo er Gericht hielt, die Gerichtsvorhalle, sie war mit Zedernholz gedeckt von Boden zu Boden. Und dieses von Zedernholz gedeckt, das ist das Wort, wo es heißt getäfelt. Ja? Das heißt, die wurde mit Holz ausgeschlagen. Sowohl wie, wir können sagen, Parkett gelegt. So, oder Laminat, ich weiß nicht. Was ist besser? Ich glaube, Parkett ist besser, gell? Ja, Parkett gelegt. Schönes Parkett hingelegt. Und nicht nur, also auf dem Boden Parkett und den Boden verkleidet und die Wände verkleidet. Ich glaube, das finden wir auch in 1. Könige 7, in Jeremia 22, 14. Ich glaube, das wird auch da nochmal. Jeremia 22, 14. Heißt es, ich will mir ein geräumiges Haus bauen und luftigen Obergemächer, und er bricht sich Fenster aus und teffelt es mit Zedernholz und er streicht es mit roter Farbe an. Da finden wir das gleiche Wort, dass er es mit Zedernholz teffelt. Das ist Boden legt, Wände teffelt und ausschmückt. Und nicht nur ausschmückt, sondern es wohnlich macht, schön macht. Und so, ich denke, dass es hier um das Zweite geht. Es geht nicht nur, dass das Dach gedeckt ist, sondern hier geht es darum, er sagt, ihr kümmert euch um euer, ihr sagt, ihr habt keine Zeit für mich, aber Zeit für euch habt ihr und ihr seid schon so weit, dass ihr anfängt, euer Haus auszubessern, auszuschmücken und da sind wir Experten darin, gell? Und das noch und das noch und um das leisten zu können, muss man noch mal arbeiten, dann muss man noch einen Job annehmen, dann muss man noch einen Ferienjob machen und dann muss man noch Überstunden machen, dann will man ja noch mal einen Kamin und dann will man noch ein, und ich rede aus eigener Erfahrung, man will noch ein schönes Bett und eine schöne Wohnecke und einen schönen Fernseher vielleicht und vielleicht doch noch einen Garten und doch noch und doch noch und doch noch und doch noch und da ist kaum Zeit, weil man permanent für die Teffelung seiner Häuser rennt. Aber für mich habt ihr keine Zeit. Ihr sagt, nee, Gott, weißt du, das ist gerade echt ungünstig, weil da ist nur Streit, nur Spannungen und Feinde dort und hier, das ist gerade keine Zeit für dich. Es ist gerade keine Zeit, Gemeinde zu bauen. Ist grad nicht, passt gerade nicht so. Also konzentrieren wir auf das, wofür wir gerade Zeit haben, nämlich für uns, für unser eigenes Haus. Ist das für euch selber an der Zeit? Also Zeit, ihr habt für mich keine Zeit, aber für euch habt ihr Zeit? So, das ist eigentlich, was Gott sie fragt. Während mein Haus verödet da liegt, das heißt, es ist eine Ruine. Es ist eine Ruine. Das ist die Anklage hier. Kapitel 1, das Wort des Herrn richtet sich an das Volk und sagt, schaut mal hin. Ihr habt keine Zeit für mich, für euch habt ihr Zeit. Und jetzt schaut mal Vers 5. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen. Jetzt erinnert er sie wieder an den, wer eigentlich der Herr ist. Wer der Herr der Herrscharen ist. Und dann sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Das ist eine gute Formulierung, die immer wieder im Alten Testament auftaucht, an mehreren Stellen, wo Gott letztendlich sie oft einen Auftrag gibt, sagt, prüft mal. Kommt mal, setzt euch mal hin und denkt mal drüber nach. Eigentlich ist es ein Aufruf zur Reflexion. Das heißt, ein Aufruf, mal darüber nachzudenken, über die Lebenssituation. Denk mal, schau mal ein bisschen zurück. Schau mal kurz dein Leben an. Wie verhält sich mit deinem Leben? Läuft alles glatt? Ist alles wunderbar? Flutscht das alles? Keine Schwierigkeiten? Hast du genug zu essen, mein Freund? Hast du genug zu trinken? Gelingt dein Haus? Ist die Teffelung schön? Wie sieht es mit deinen Kleidern aus? Wärmen sie dich? Wie schmeckt dein Essen? Bist du satt? Wie schmeckt dein Trinken? Hast du dann keinen Durst mehr? Und wie läuft es auf der Arbeit? Arbeitest du viel? Was bleibt übrig am Ende? Kannst du dir was leisten? Kannst du dir was kaufen? Nimm dir mal Zeit und prüf mal dein Leben. Nimm dir ein Stück Zeit für Reflexion. So, und so spricht er, richtet euer Herz auf eure Wege. Eigentlich heißt es, setz dein Herz auf deine Wege. So vom Hebräischen. Nimm dein Herz und setz mal da mitten auf deinen Weg, auf dem du gehst. Das Herz ist hier oder in der Schrift weniger ein Sitz des Gefühls, der Empfindungen, der Liebe. Das Herz ist die Schaltzentrale des Menschen. Da denkt er, da entscheidet er, da prüft er, da trachtet er nach Dingen. Da versteht er, da erkennt er. Wir können sagen, das ist die Schaltzentrale des Menschen. Was Gott letztendlich sagt, denk mal drüber nach, mein Freund. Schau dir dein Leben an. Wie sieht das aus? Mach mal eine Bestandsanalyse. Hier wird noch nicht gesagt, warum und wie, das kommt erst. Jetzt kommt man erstmal eine Analyse. Und Gott hilft sogar dabei. Er sagt, stimmt's? Schau mal, wie sieht's in deinem Leben aus? Wir lesen ab Vers 6. Sagt Gott, Gerto, ich helfe dir mal, dich zu erinnern, wie es gerade in deinem Leben aussieht. Vers 6. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Jetzt kommt ein interessanter Vergleich von viel und wenig. Man tut etwas viel, aber dabei kommt echt wenig raus. Er sagt, guck mal, wie es in deinem Leben aus. Viel gesät, viel investiert, aber was ist dabei rausgekommen? Nicht viel. Gell? Oh, stimmt. Acker die ganze Zeit, investiere mich die ganze Zeit, aber irgendwie springt da nicht viel dabei raus. Ich werde müde. Heute spricht man von Burnout. Ich ausbrennen. Viel investieren, weil man viel erreichen will. Schöne Häuser haben will. Schönes Leben haben will. Schönes Essen haben will, schönes Trinken haben will, schöne Klamotten haben will. Aber irgendwie kommt dabei nichts raus. Dann sagt er, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Die Ernte irgendwie kam nichts rüber. Dann sagt er, ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr esst, werdet nicht satt. Dann heißt es, ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Also, ihr tut das eine, ihr bemüht euch, ihr wollt essen, ihr wollt trinken, ihr wollt euch kleiden, aber ihr bekommt nicht das, was ihr eigentlich da wollt. Sogar im Gegenteil, schaut mal. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchleuchteten Beutel. Das heißt, er arbeitet und kann sich letztendlich davon nichts leisten. Überstunde für Überstunde, aber letztendlich bleibt da nichts, weil das meiste Steuer ist. Ja, lohnt sich keine Überstunden machen. Ja, ihr habt davon nichts. Bleibt nichts übrig. Das ist erstmal eine Bestandsanalyse. Schaut dir dein Leben an. Es gibt einen gesunden und einen ungesunden Rückblick. Und die Bibel fordert uns immer wieder auf, erinnere dich, woher du kommst. Nimm die Zeit, schau mal kurz zurück, um es wahrzunehmen. Was geschieht gerade? Sei nicht naiv, guck mal zurück. Es gibt natürlich ungesunde Art und Weise, zurückzuschauen, wie das Volk Israel. Oh, damals war früher alles besser. Das ist eine ungesunde Art, zurückzuschauen. Früher war alles besser. Oh, da haben wir noch Knoblauch gehabt. Da gab es noch Döner in Ägypten. Und jetzt, wo sind wir jetzt gelandet? Das ist eine ungesunde Art, zurückzuschauen. Ja, in Russland war alles besser. Ich weiß nicht, wer das so sagen kann. Nehmen wir mal an. Ja. Ich glaube es nicht eigentlich. Aber es gibt manche, ja, war schöner. Ja. Das ist eine ungesunde Art. Aber es gibt eine gute Art. Und Gott fordert wirklich sein Volk und sagt, nimm dir Zeit und betrachte jetzt mal dein Leben. Warum ist das so? Bevor er uns den Grund dafür nennt, schaut mal Vers 7. Jetzt taucht die Formulierung wieder auf. So spricht der Herr, Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Zuerst bedenke, prüfe, schau zurück. Okay, Situation wahrgenommen. Und jetzt sagt nochmal, denk darüber nach. Denk darüber nach und folgendes. Und dann steig hinauf ins Gebirge und bring Holz herbei und baut das Haus. Vorher arbeiten, für sich. Nichts kommt dabei heraus. Und jetzt denk nur mal drüber nach. Was für einen Auftrag hast du? Was soll deine Sorge sein? Wo solltest du deine Prioritäten ein? Warum habe ich dich rausgeholt aus der Gefangenschaft und in dieses Land gebracht? Was ist dein Auftrag? Wozu habe ich dich erwählt? Wozu habe ich dich berufen? Wozu habe ich dich erlöst? Wozu? Bau mir ein Haus. Ja, aber, weißt du, bau mir ein Haus. Ja, aber die Feinde, bau mir ein Haus. Ja, aber der König, bau mir ein Haus. Ja, aber weißt du, Herr, das Holz fehlt. Zedernholz haben wir nicht. Die Königin von Saba hat noch uns nichts rübergeschickt. Wir haben keine Schiffe, um sie zu holen. Wir haben nicht mal ein Geld. Wir haben gar nichts. Bauen wir ein Haus. Geh aufs Gebirge und hol Holz. Ja, aber das ist doch kein Zederholz. Hol Holz. Jetzt ist der Zeitpunkt. Geh, da ist Holz. Hol es. Jetzt ist der Zeitpunkt. Warum Holz und so, das gucken wir uns gleich an. Aber steig hinauf. Da heißt, der Auftrag. Also geh. Kommt euch das bekannt vor? Der berühmte Missionsbefehl. Darum geht. Geht. Und bringt. Macht zu Jüngern. Bringt, geht, holt. Holt Holz. Und dann, was sollen die dann tun? Baut. Und was soll gebaut werden? Das Haus. Und wir wissen mittlerweile nach so vielen Bibelstunden, um welches Haus hier eigentlich geht, gell? Die Gemeinde. Freunde, ich bin mir sicher, dass ihr bestimmt das wisst, aber es geht hier nicht um das hier, gell? Das ist kein Text, wenn man dann anfängt, ein Gemeindehaus zu bauen. Liebe Freunde, nicht eure Häuschen bauen, erst dieses Haus bauen, dann dürft ihr eure Häuser bauen. Das ist nicht der Text dafür. Das ist nicht das. Hier geht es nicht um Häuser mit Händen gemacht. Hier geht es um ein weit größeres Haus. Denn wenn es um dieses Haus ginge übrigens, dann bräuchten sie Zedernholz. Dann müssten sie das Haus bauen, was die Dimension, also sie könnten das Haus nicht mal bauen. Weil das Haus, was sie bauen sollten, haben sie eigentlich eine Anweisung. In welchem Propheten steht, wie dieser Tempel eigentlich aussehen soll? In Hesekiel. Und wenn sie versuchen würden, das Haus Hesekiels nachzubauen, gute Nacht. Gute Nacht. Das ist nicht das Haus, das sie baut. Das ist nicht das Haus. Hier, also macht, arbeitet für mich. Und jetzt schaut mal, was da steht. Daran, und dann, denn dann kommt jetzt, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen. Das ist, woran ich Gefallen habe. Und wenn ich daran Gefallen haben werde, dann werde ich mich verherrlichen. Was bedeutet mich verherrlichen? Ich werde es etwas tun, an dem meine Herrlichkeit groß wird. Ich werde wirken an euch und durch euch und für euch. Und dann werde ich verherrlicht, weil ich etwas Gutes tun werde. Und das wird in euch Anbetung bringen. Trachtet zuerst nach Gottes Gerechtigkeit, nach seinem Reich. Und Gott wird für euch sorgen. Das ist mein Wohlgefallen. Und dann werde ich mich verherrlichen, euch Gutes tun. Vers 9. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Ertrag eurer Hände. Jetzt finden wir die Begründung. Zuerst heißt es, nehmt euch Zeit und schaut euer Leben an. Die schauen sich an und denken, Mühe, nur Mühe, wir ackern, wir arbeiten, bleibt nichts übrig. Schlechte Zeit, schlechte Wirtschaftslage, keine Ahnung, es können viele Gründe dafür sein, oder? Und Gott sagt jetzt, warum das so ist. Das hat nichts mit Wirtschaft zu tun. Das hat nichts mit unserer Fähigkeit oder Unfähigkeit zu tun. Das hat auch nichts mit äußeren Umständen zu tun. Auch nichts mit den Königen zu tun. Das hat was wegen mir zu tun und wegen eurer Haltung zu tun, sagt Gott. Jetzt kommt eine Begründung. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Ihr habt viel gewollt, wenig davon gehabt. Und brachtet ihr es heim, also habt ihr sogar was erwirtschaften können, habt ihr etwas, dann blies ich hinein und es wurde nichts mehr draus. Ich habe es vernichtet. Warum? Jetzt kommt, weshalb das denn? Jetzt stellt Gott die Frage, jetzt gibt er eine Erklärung. Warum gesät, nichts geerntet, gegessen, nicht satt geworden, getrunken, trotzdem durstig, Kleidung angezogen, trotzdem kalt, gearbeitet, nichts rumgekommen. Jetzt sagt er, wisst ihr warum? Weil eure Prioritäten falsch liegen. Wegen meines Hauses. Solange mein Haus verödet da liegt und solange ihr an meinem Haus nicht arbeitet, werde ich nicht segnen. Wenn euer Anliegen vor meinem steht, werde ich euch nicht segnen. Wenn es euch um euch geht, werde ich euch nicht segnen. Wenn es um eure Herrlichkeit, um euer Haus, um euer Wohlbefinden, werde ich nicht segnen. Ich werde euch nicht segnen. Im Gegenteil. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nichts davon habt. Ihr werdet das nicht genießen können, wenn ihr permanent dafür rennt, dass es euch gut geht. Ihr werdet das Gute nicht genießen können. Ich werde dafür sorgen, dass ihr das Gute nicht genießen könnt. Denn das Gute kann man nur mit Gott genießen. Das heißt nicht, dass man mit Gott nicht genießen kann. Das ist nicht gesagt. Man kann genießen, aber mit Gott. Denn Gott kann geben, viel oder wenig. Aber hier finden wir dieses, weshalb das? Und dann kommt wegen. Deswegen. Hier bekommt das Volk auf ihre Reflexion, auf ihr Nachdenken, auf Prüfen des Lebens. Man schaut sein Leben an und denkt, oh Mann, irgendwie läuft alles aus dem Ruder. Und dann sagt Gott, gell? Irgendwie bricht alles zusammen. Ja, ich verstehe nicht, warum. Was habe ich falsch gemacht? Oh, ich armer Kerle, alles läuft mir aus dem Ruder. Egal, was ich mache, alles zerbricht. Gott sagt, soll ich sagen, warum? Ja, weil es dir nicht um mich geht. Weil deine Priorität ist, dass du dein Leben gelingen lässt. Dass du dich für dein Leben mehr abrackerst als für mich. Dass du dich für dich mehr abrackerst als für mich. Und jetzt schaut mal, jetzt kommt dieses Herr der Herrscharen. So gewaltig. Jetzt wird noch mehr deutlich, warum er sagt, so spricht Herr der Herrscharen. Denn dieser Herr der Herrscharen ist der Herr über was? Über alles. Und somit auch über die Schöpfung. Somit über den Ertrag des Feldes, somit über die Finanzen, somit über die Menschen, somit über die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, über alles ist er. Wenn ihr euch nicht für mich einsetzt, wisst ihr, gegen wen ihr euch stellt? Gegen den Herrn der Herrscharen, der euch das gibt und der euch das auch nimmt. Ich hoffe, das Anliegen wird deutlich oder das Verständnis. Wenn wir meinen, ich muss mich anstrengen, muss ackern, dann habe ich einigermaßen ein gesichertes Leben und dann kann ich mich für Gott widmen. Dann sagt Gott, das ist ein Druckschluss. Du kannst nicht abrackern, es sei denn, ich segne dich. Du kannst nichts machen, es sei denn, ich segne dich. Du kannst nicht erwirtschaften, es sei denn, ich segne dich. Du kannst nicht erst das Leben leben und dann für mich da sein. Jetzt bin ich für dich da. Ich bin der, das alles dir gibt. Versteht ihr das? Das ist ein Druckschluss zu meinen, wie gesagt, Familie, Beruf, Finanzen, alles. Ich kenne so viele, gerade mit Jüngeren, die jetzt auf die Bibelschulen gehen und deswegen kommt, ist es oft in oder Mission, oh ja, ich muss erst das und das und das gemacht haben, dann. Wenn ich das und das gemacht habe, dann. Dann ist Sicherheit. Nein, mein Freund. Wer ist der Herr der Herrscharen? Wer versorgt dich? Wer versorgt dich? Das ist die Botschaft, die hier durch und durch klingt. Wir finden in der Bibel, im Alten Testament, ein Zusammen zwischen Tun und Ergehen. Und das findet sich vor allem im fünften Buch Mose, als Gott dem Volk das Gesetz gibt. Und zwar bekannt unter dem Segen und Fluch, dieser Abschnitt. Gott sagt, wenn du das und das tust, dann werde ich das und das an dir tun. Wenn du das und das nicht tust, dann werde ich das und das nicht tun oder tun. So, wenn du dich zu mir wendest, wenn du bei mir bleibst, wenn du all deine Zuversicht und all deine Hoffnung und allen auf mich setzt, wenn du bei mir bleibst und dich nicht an anderen Götzen hängst, nicht an anderen Menschen hängst, an andere Völker hängst, wenn du nur bei mir bleibst, ich werde dich segnen. Und dann verheißt Gott Land und Besitz und Nachkommen und Erbe und Nachkommenschaft und Segen, Milch und Honig, also materielle Güter. Wenn du bei mir bleibst, dann segne ich dich. Wenn du dich von mir abwendest, dann, und dann wird übrigens das aufgezählt, dann heißt es, dann keine Ernte und keine Saat und Feinde. Manchmal fragen wir uns, oh, warum geschieht mir das, warum geschieht mir das, warum sind die Feinde so stark um mich herum? Und diese Lektion lernt Gott mich immer wieder, weil er dadurch mich daran erinnert, kann es sein, dass du gerade Prioritäten verwechselt hast? Kann es sein, dass du gerade gegen mich lebst? Gegen mich rebellierst? Meinen Willen ignorierst? Was glaubst du, warum ich den Feind stark mache gerade? Schaut euch das Volk Israel an. Wie oft war das so? Warum hat Gott immer wieder Philister in das Land geschickt? Oder wann hat er sie geschickt? Das Buch der Richter macht es so deutlich. Das Volk wendet sich von Gott ab. Und was macht Gott? Er schickt ein Volk. Sie plagen sie, sie nerven sie, sie berauben sie, sie zwingen ihnen Steuern auf. Die haben dann nichts von der Ernte, die Armen haben nichts davon, essen und werden nicht satt, trinken und werden nicht so, kleiden sich. Und dann warum? Dann schreien sie zu dem Herrn. Und dann kommt der Herr, schickt einen Richter, einen Retter, der rettet sie. Und dann geht es ihnen gut. Wendest du dich von mir ab, mein Volk, dann gibt es Konsequenzen. Ich bin der Herr der Herrscharen. So, wir haben im Alten Testament unter dem Gesetz dieses Tun-Ergehen. Das heißt, wenn du das tust, dann gibt es diese Konsequenz. Aber wir leben nicht im Alten Testament, richtig? Wir leben nicht mehr in dem Tun-Ergehen. Wir leben aus Gnade, richtig? So, das heißt, und das ist jetzt sehr wichtig, was wir hier haben im Neuen Testament, Freunde, ist nicht, wenn wir Gott nicht gehorsam sind, dann geht es uns auf der Arbeit schlecht. Dann bringen wir nichts nach Hause. Vielleicht der andere sagt, oder es gibt Menschen, gell, die nichts mit Gott zu tun haben, aber die Häuser sind schön getäffelt. Die nichts mit Gott zu tun haben, aber die essen sehr gut. Und werden richtig satt, dass die Augen rausquellen. Haben wir auch, gell? Ja, was ist mit denen? Das ist nicht der Punkt. Im Neuen Testament, was wir haben, ist, das Alte Testament ist irdisch, es ist materiell, da geht es um Land, Nachkomme, Schafe, es gibt noch Milch und Honig. Im Neuen Testament spricht Gott von, nicht von einem irdischen Segen, sondern von einem himmlischen Segen. Er spricht von geistlichem Segen, von einer geistlichen Nachkommenschaft. Und ich glaube, dass da sehr wohl das da gibt, ein Tun und Ergehen. Wenn wir uns nicht zuerst nach ihm trachten, wenn unsere geistlichen Prioritäten anders sind, dann brauchen wir nicht wundern, wenn wir hungrig sind, geistlich hungrig sind und wenn wir geistlich durstig sind und wenn wir nicht gewärmt werden und wenn nichts dabei rauskommt, wenn wir Bibel lesen, bleibt nichts übrig, um in diesem Bild zu bleiben. Wenn die Prioritäten falsch gesetzt sind, wird Gott nicht segnen. Wird Gott nicht segnen. Gott belohnt keinen faulen Leute. Ja. Dann kann ich sagen, okay, der Herr schenkt es ja den Seinen im Schlaf, also brauche ich nicht in die Bibelstunde gehen, muss ich nicht lesen, muss ich nicht beten, muss ich nicht forschen. Der Herr schenkt es einfach. Ich kümmere mich um mein Leben. Viele Menschen bleiben geistlich Babys, weil die Priorität da eine andere ist. Also morgens muss ich das und das erledigen, dann habe ich nachmittags das und das. Ja, und irgendwann mal finde ich noch 15 Minuten Zeit für Gott. Und dann hoffentlich reicht das, damit ich geistlich wachse. Nichts. Kein geistliches Wachstum. Kein geistliches Wachstum. Im Gegenteil. Dürre. Dürre. Weil man permanent um andere Sachen sich kümmert. sich um andere Sache kümmert. Das ist ein erster Einstieg in diesen Abschnitt, ein erster Überblick über diesen Abschnitt. Gott spricht, das Volk spricht. Es geht um Zeit, es geht um richtige Prioritätensetzung und es geht darum, darüber nachzudenken, gibt es eine Ursache-Wirkung? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Und Gott sagt, weißt du warum? Weil du die Prioritäten falsch setzt. Weil du auf etwas anderes baust, weil etwas anderes dir wichtig ist. Gott sagt, in dem Moment, wo du dich zu mir wendest und das tust, was ich will, will ich segnen. Will ich segnen. Ein erster Einblick, in diese Verse. Nächsten Mittwoch ist noch keine Ferien. Nächsten Mittwoch wollen wir an diesem Text weiterarbeiten. Ich möchte euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Und wer beten möchte, darf es tun. Ich mache den Abschluss. Amen. Auch ich möchte danken, dass du redest. Auch wenn dein Reden anders ist als unser Reden. Herr, dass du redest und dass du uns erinnerst und uns vor Augen führst, unser Leben vor uns legst, unser Herzen offenbarst, damit wir unser Leben prüfen können vor dir. Herr, dass Segen geschieht. Herr, das tust du, damit Segen geschieht. Und du strafst nicht aus der Strafe wegen, sondern damit Segen geschieht, damit du beschenken kannst. Ich möchte dich bitten, dass du mein Leben genauso prüfst wie das Leben meiner Geschwister. Herr, dass wir unser Leben prüfen im Sinne, ob unser Anliegen wirklich die Priorität auf dich ist. Dass wir zuerst nach Dingen trachten, Herr, die deine Gerechtigkeit widerspiegeln, die deine Gerechtigkeit entsprechen, die dein Reich repräsentieren und dein Reich verherrlichen. Nach den Dingen, in denen dein Wille geschieht, nach den Dingen, in denen du regierst. Herr, den Dingen, die dein Reich bauen. So prüf uns da darin und richte unsere Gedanken auf diese Wege, dass wir da weise werden. Herr, und dabei lass uns nicht vergessen, wer der Herr der Herrscher ist, vor wem wir stehen, wer spricht und es wird, wer Segen und wer Fluch gibt, wer beschenkt und wer bestraft, sodass wir wirklich eine Gottesfurcht haben vor dir. Und dass wir uns unter dich beugen und uns dir ganz ausliefern in diesen Dingen, Herr. Herr, ich danke dir vom ganzen Herzen, wirklich vom ganzen Herzen, dass es nicht bedeutet, dass wir all diese Dinge nicht haben dürfen, sondern dass wir sie nur mit dir haben können und dass sie auch nur mit dir genießen können. Dass wir nur mit dir und in dir diese Dinge haben können. Ich danke dir dafür. So gebrauche das Mangelhafte, das Wenige, das Stückweise und richte und unser Herzen aus. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und Gottes Segen.